Und am Telefon spreche ich jetzt mit Frau Dr. Gabi Neumann. Sie sind Tierärztin und beschäftigen sich eben auch und vor allem mit Tierversuchen. Frau Dr. Neumann, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns für ein Gespräch zur Verfügung stehen.
Das mache ich doch gerne.
Ja, vielleicht erstmal vorab zu dem Anlass auch dieser Sendung. Wie schätzen Sie das denn ein, dass dieser Prozess relativ plötzlich einfach eingestellt wurde? Wissen Sie irgendwas darüber, wie das zustande kam oder ja?
Also es ist halt so, dass wir zwar schockiert sind, aber eigentlich nicht überrascht, dass dieser Prozess eingestellt wurde. Denn es ist zwar so, dass das Tierschutz seit 2002 als Staatsziel im Grundgesetz steht, aber dass die Forscherneugier eigentlich immer über dem Tierwohl angesiedelt wird. Und insofern war das für uns eigentlich ganz klar, dass das über kurz oder lang da eingestellt wird.
Und es gab ja ein Gutachten, nachdem dann neu bewertet wurde und, soweit ich gehört habe, aufgrund auch des Gutachtens wurde das eingestellt. Was für ein Gutachten war das? Dann kann man denn da nicht sagen, na gut, wenn es ein neues Gutachten gab über diese, die Tiere, die man hat absichtlich wohl leiden lassen, wenn es da ein neues Gutachten gab, dann ist es ja in Ordnung, oder?
Also dieses Gutachten ist ausgestellt worden von der Ruhr-Universität Bochum und die Frage ist, wie objektiv ist dieses Gutachten? Denn die Ruhr-Universität Bochum hat bis 2012 selber fast identische Versuche an Affen vorgenommen, wie das Max-Planck-Institut. Damals wurden die Versuche eingestellt, weil der Forscher in Pension ging. Also da ist aber eben wirklich die Frage, wie objektiv kann so ein Gutachten sein?
Das bedeutet aber eigentlich, dass mit unserem Rechtssystem irgendwas nicht ganz in Ordnung sein kann, wenn die Richter oder der Richter und der Staatsanwalt dieses Gutachten, ohne dann auch ein Gegengutachten nochmal anzusehen, einfach anerkennen. Also eigentlich soll ja ein Gutachten dafür da sein, dass es neutral ist, ne? So.
Ja, sollte eigentlich so sein, aber ist ja häufig nicht der Fall. Und wenn es jetzt um Tierversuche geht oder überhaupt um den Tierschutz, ist es so, dass wirklich die das Wohl der Forscher immer höher gestellt wird als das Wohl der Tiere. Da hat es schon mehrere Fälle in der Vergangenheit gegeben, die das belegen. Zum Beispiel 2014 hat auch ein Hirnforscher, und zwar aus Bremen, der Herr Kreiter, dem wurden eigentlich, das fing 2008 an, wurden dem von der zuständigen Genehmigungsbehörde Versuche an Affen, also Hirnversuche, untersagt, weil die ethisch nicht zu begründen waren. Und dagegen hat er dann Einspruch eingelegt und auf jeden Fall hat das dann damit geendet, dass ihm 2014 die Forschung an den Affen wieder erlaubt worden sind. Also so, dass dann im Endeffekt da auch gesagt wurde, dass in Hinblick auf die hohe wissenschaftliche Bedeutung der Versuche ist die Belastung der Tiere vertretbar. Das war das Argument des Bundesverwaltungsgerichts damals. Dann gab es eine Geschichte 2014 auch in Bad Nauheim an den Kerkhoff-Kliniken. Da wurden illegal Tierversuche gemacht. Jahrelang wurden Mäuse und Schweine gequält. Das kam dann raus, wurde auch 2 Jahre verfolgt, aber 2014 sind dann diese strafrechtlichen Verfolgungen eingestellt worden. Also das Verfahren wurde eingestellt gegen einen 5-stelligen Geldbetrag, weil es eben auch nicht zu geringfügig war, Vergehen, was dort erfolgt ist. Oder jetzt aktuell letztes Jahr an der Uni Münster auch illegal durchgeführte Tierversuche. Die Forscherin, die das damals als Verantwortliche mitgemacht hat, die darf weiter experimentieren. Also so kann ich die Liste weiter fortführen, dass halt im Endeffekt, selbst wenn irgendwo was an die Öffentlichkeit kommt, das wird dann eingestellt. Also im Endeffekt kriegt immer der Forscher recht oder die Forscher.
Wie kann man das denn erklären oder auch wie soll ich sagen? Eigentlich ist das ja unglaublich, dass in Deutschland offenbar das Tierschutzgesetz, das ja ohnehin sehr, sehr milde scheint in vieler Hinsicht, dass nicht mal dieses Tierschutzgesetz im Grunde Anwendung findet.
Ja, das ist schon echt traurig, ne? Dass das Tierschutzgesetz eigentlich nur eine Farce ist. Also es verwaltet ja nur die Tierversuche. Also in unserem Fall jetzt die Tierversuche, gibt ja noch ganz viele andere Sachen, wo Tiere gequält werden. Aber es ist einfach nur eine Verwaltung und im Endeffekt zeigt es auch, dass dann nicht durchgegriffen wird, wenn durchgegriffen werden sollte oder auch könnte. Da ist eben die Frage, wie sehr sind da auch Verbandelungen da ursächlich beteiligt. Also der Lobbyismus ist auch im Bereich der Tierversuche sehr hoch angesiedelt. Also das sind natürlich jetzt Vermutungen, die angestellt werden, aber warum soll das da anders laufen als in der Autoindustrie oder Tabakindustrie?
Und gibt es für Sie einen, einen vernünftigen Grund, weshalb die Öffentlichkeit auch erst sehr spät von der Einstellung des Verfahrens informiert wurde? Das hat man ja sehr kurzfristig erst erfahren und dementsprechend war dann auch die Möglichkeit zu protestieren.
Richtig, genau, das ist ja schon der Grund, da haben Sie ja den Grund schon genannt. Je kürzer man die Öffentlichkeit davon erfährt oder je kurzfristiger, desto weniger Möglichkeiten hat man. Es gibt ja jetzt diese Mahnwache oder diese Demo am kommenden Wochenende, aber das ist natürlich für uns Tierschützer, ist das natürlich schwierig, da noch irgendwas zu organisieren, weil es einfach extrem kurzfristig ist. Ja. Und das ist kann natürlich auch gewollt sein, dass das so kurzfristig ist.
Und hatten Sie denn als Verein Akteneinsicht? Oder ja, ich frage mich eben auch, ich habe eben erfahren, dass Leute von der Öffentlichkeit eben keine Akteneinsicht bekommen haben, obwohl ja eigentlich das Interesse der Öffentlichkeit sehr groß ist deutschlandweit. Haben Sie da mal Akteneinsicht beantragt oder bekommen?
Die haben das versucht, haben es aber nicht geschafft. Also ja.
Das heißt, es bleibt wirklich unter Verschluss und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Richtig, also von unserer Seite her ja. Ne? Also dafür hat man jetzt natürlich, haben wir ja auch kaum Möglichkeiten, also jetzt zeitlich gesehen, da irgendwas zu machen. Also insofern, ja.
Und ich habe gehört, dass Herr Logothetis, der die Tierversuche gemacht hat und jetzt wieder teileingestellt wird. Er wurde ja vom Max-Planck-Institut freigestellt nach diesen Anschuldigungen. Und jetzt wird er wohl wieder teileingestellt. Wissen Sie da was darüber?
Nee, dazu kann ich nichts sagen. Aber das ist ja eigentlich klar, weil ja jetzt also von deren Seite her die Vorwürfe fallen gelassen wurden. Und er ist damals auch seiner Stellung enthoben worden, solange ein Vorwurf gegen ihn im Raum steht. Und den gibt es jetzt nicht mehr und jetzt darf er weiter forschen. Und das ist auch in allen anderen Fällen, wie an den Kerckhoff-Kliniken oder also in Bad Nauheim oder eben in Münster der Fall gewesen. In Jena gab es auch einen Fall, da durften die Forscher weiter forschen. Das ist halt, das hat im Endeffekt keine Konsequenz für die Verantwortlichen. Also insofern ist es auch bei Herrn Logothetis der Fall, ja.
Viele Forscher sagen ja auch, dass die Versuche nicht unethisch sein können, weil die ja vorher von einer Ethikkommission geprüft und, zugelassen werden müssen. Können Sie uns was über diese Ethikkommission sagen, wie das im Allgemeinen läuft oder wer da drin ist?
Ja, diese Ethikkommission oder nennt sich eigentlich nicht Ethikkommission, sondern ja, Paragraph 15 Kommission, die steht quasi den Regierungspräsidien, die halt oder Genehmigungsbehörden beratend zur Seite. Das heißt, die können nur beraten oder dürfen nur beraten, die dürfen aber keine Entscheidung fällen. Außerdem sind die zu 2/3 aus Forschern, Wissenschaftlern zusammengesetzt und nur zu 1/3 aus Tierschützern. Und insofern ist da gar nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Weise Einfluss zu nehmen. Und wenn sie es denn dann doch tun, wie das jetzt in Bremen der Fall war, dort haben sie halt die Genehmigungsbehörde beeinflusst und die hat dann damals eben die Versuche nicht erlaubt. Dann sieht man ja, was dann dabei rauskommt. Im Endeffekt darf dann der Forscher doch weiter forschen. Also insofern ist diese Genehmigungsgeschichte eigentlich auch wieder eine Farce.
Aber das bedeutet ja, dass die Rechtsstaatlichkeit bei Tierversuchen eben schon im Genehmigungsverfahren eigentlich gar nicht gegeben ist, weil das ja eigentlich bedeutet, dass Tierversuche eigentlich immer genehmigt werden und wenn sie dann doch mal nicht genehmigt werden, dann werden die Gerichte möglicherweise so weit oder offenbar so weit beeinflusst, dass es doch genehmigt wird. Kann man das als Versagen des Rechtsstaates bezeichnen oder ist das noch für Sie im legalen Rahmen?
Also es ist wirklich so, dass wir mal die Länder angefragt haben und die Tierversuche, die abgelehnt werden oder der Anteil der Tierversuche, die abgelehnt werden, zwischen 2014 und 2016 lag bei weit unter 1% im Durchschnitt. Und das waren dann teilweise Tierversuche auch, die aufgrund von weil irgendwelche Unterlagen nicht nachgereicht wurden oder sowas abgelehnt wurden. Also es ist insofern wirklich so, dass eigentlich kein Tierversuch abgelehnt wird. Und das ist auch was wir anprangern, was eigentlich, nicht eigentlich schon, sondern was mit der falschen oder fehlerhaften Umsetzung des Tierschutz, der EU-Tierversuchsrichtlinie in deutsches Recht, was da drin begründet ist. Also wir haben 2016 ist ein Gutachten erstellt worden von Christoph Maisack und der hat herausgefunden, dass in 18 gravierenden oder in 18 Punkten Deutschland gravierende Verstöße hat in der Umsetzung der EU-Tierversuchsrichtlinie in nationales Recht. Und da ist die Genehmigungsgeschichte mit dabei, weil es eben keine unabhängige Kommission gibt, so wie die EU es eigentlich vorsieht.
Jetzt nochmal eine Frage zu diesen 18 Verstoßen, die Herr Maisack allein gezählt hat. Kann man denn da nicht klagen?
Das haben wir doch getan. Ja. Also Ärzte gegen Tierversuche hat das Ganze an die EU-Kommission weitergegeben. Man hat halt Beschwerde eingereicht, dass da eben Deutschland das nicht richtig umgesetzt hat. Und die EU-Kommission ist aber momentan, das dauert halt, bevor die schauen, was die einzelnen Mitgliedstaaten gemacht haben bei der Umsetzung. Es ist ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland jetzt eingereicht worden, vor ein paar Wochen. Allerdings sind diese gravierenden Dinge sind leider gar nicht aufgegriffen worden, sondern nur Sachen wie Kontrollen von Tierversuchen, also so Kleinigkeiten einfach oder der Ausbildungsstand der Leute, die mit Tieren da zu tun haben. Also diese gravierenden Sachen, die sind da gar nicht mit drin.
Und wenn ich das richtig verstehe, geht es ja da auch um EU-Recht. Ja. Da könnte ja auch Deutschland im Zweifelsfall ja auch immer noch sagen, dass das EU-Recht nicht zwangsläufig über dem nationalen Recht steht, ne? Also es ist ja dann auch.
Ja, eigentlich müssen die das umsetzen.
Sie sind
Teil der EU, sie müssen das umsetzen. Also die haben eine Frist gekriegt, in der sie das umsetzen müssen, aber das haben sie nicht getan. Also da hat Deutschland eben, also sie haben es umgesetzt, das stimmt nicht, sie haben es umgesetzt, aber sie haben es halt falsch umgesetzt.
Aber das bedeutet, dass ja dann eigentlich dieses Vertragsverletzungsverfahren, das Sie jetzt angestoßen haben, das bedeutet, dass es ja eigentlich eine Chance hat. Ne?
So. Ja, wobei eben in diesem Vertragsverletzungsverfahren, was die EU angestoßen hat, also was die EU jetzt quasi an Deutschland weitergegeben hat, sind leider die Punkte, die wir angesprochen haben, die viel, viel gravierender sind, gar nicht mit drin. Da ist die Genehmigung mit drin, aber es ist zum Beispiel auch die Durchführung von schwerst belastenden Versuchen, also die mit schwersten Leiden und Schmerzen und Ängsten einhergehen. Die dürfen eigentlich nur in Ausnahmefällen erfolgen. Und in Deutschland sind die aber auch erlaubt. Das ist das ist eine unserer Kampagnen, dass wir uns gerade gegen diese Tierversuche richten. Und das ist in Deutschland auch möglich, obwohl die EU nur vorsieht in Ausnahmefällen und auch nur nachdem die EU das halt erlaubt, dass die dann durchgeführt werden dürfen. Noch ein Punkt. Da sind aber eben 18 Punkte, gegen die wir gerne, also die falsch umgesetzt wurden.
Und das bedeutet ja aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass es in Deutschland, dass man in Deutschland im Grunde mit Tieren im Labor alles anstellen kann, was man will, weil es keine Belastungsobergrenze gibt.
Ja, man muss natürlich schon einen Antrag stellen, aber im Endeffekt, wenn man das jetzt wissenschaftlich begründet, warum man gerade diese Tierart nimmt und warum man gerade diesen Versuch macht, was das halt für einen Sinn hat für den Menschen, wenn man das wissenschaftlich begründet, dann kann einer, der das beurteilen soll, aber der dann nicht so in der Materie drin ist, was soll der denn sagen? Der muss das dann natürlich, da er es ethisch nicht abwinken kann, hat er wenig Handhabe, ja.
Wie haben denn, wissen Sie da was darüber, wie haben denn die Forscher am Max-Planck-Institut ihre doch schwer belastenden Versuche an den Laboraffen begründet? So ganz ungefähr. Haben die da auch mit einem Nutzen für den Menschen argumentiert? Oder?
Ja, also zum einen sind für uns überraschenderweise diese Versuche mit den Affen nicht fallen nicht unter die schwer belastenden Versuche, sondern nur mittelgradig.
Was? Aber die haben das Gehirn geöffnet und machen bei Bewusstsein auf einem gefesselt auf einem Stuhl.
Aber sogar von der EU aus ist es nur ein mittelgradig belastender Versuch.
Was?
Ja, das ist so. Aber nichtsdestotrotz, also begründet werden auch diese Versuche natürlich mit Erkenntnisgewinn, weil man ja eben wissen will, wie das Gehirn aufgebaut ist, wie es funktioniert, wie es verschaltet ist. Und das will man halt damit, also das ist die Begründung, weshalb und an den Affen geforscht wird und da der Affe halt von der Entwicklungsgeschichte dem Menschen am ähnlichsten ist, deswegen eben am Affen. Wobei Hirnforschung auch zum Beispiel sehr, sehr gerne an der Katze gemacht wird oder auch an Mäusen und sowas. Ja.
Aber das bedeutet ja, eben diese Art von Versuchen an den Affen hier in Tübingen macht man deshalb, weil sie die Menschen so ähnlich sind, dass man die Ergebnisse übertragen kann. Aber andererseits sind sie dann wiederum darin nicht die Menschen ähnlich, dass man ihnen kein Recht zugesteht, nicht stark zu leiden. Also man gesteht ihnen zu, dass sie eigentlich ein ähnliches Gehirn haben wie wir, aber im Leiden sieht man sie dann doch nicht so. Ne?
Richtig, ja, genau.
Man hört ja immer wieder, dass diese Versuche mit medizinischem Nutzen gerechtfertigt werden, obgleich ja, soweit ich weiß, gelten ja Studien immer nur für das, sage ich mal, Studienobjekt, über das die Studie gemacht wurde. Das heißt, soweit ich weiß, kann eine Studie, die an einem Affen gemacht wurde, rein wissenschaftlich gesehen keine Aussagen machen über den Menschen. Aber die Forscher machen das. Welche medizinischen Nutzen können da eigentlich angeführt werden?
Also es ist so, dass meistens dann im Bereich der Grundlagenforschung erfolgt, diese Versuche. Und da müssen die Forscher, also oder da muss es noch keinen konkreten Nutzen für den Menschen haben, dieser Versuch. Das kann dann zum Beispiel, wenn der Forscher sagt, es kann eventuell in 30, 40 Jahren vielleicht zu irgendeiner Behandlung bei Menschen führen, dann reicht das aus. Also das muss jetzt nicht konkret nach dem Motto, und morgen gibt es dafür eine Therapie für einen Menschen. Und das reicht dann als Begründung aus. Und
Aber das bedeutet, dass da ja eigentlich sehr verschiedene Wahrscheinlichkeiten kollidieren, ne? Also die tatsächliche schwere Belastung von einem Tier gegenüber der rein hypothetischen Möglichkeit, in 30 Jahren einen Gewinn zu haben.
Richtig, genau. Und deswegen haben wir auch, es gibt schon mehrere Übersichtsstudien, also so Metastudien, die halt belegen, dass wirklich nur ein ganz geringer Prozentsatz von weit unter 1%, nämlich 0,3 oder eine andere Studie sagt sogar 0,024% der Ergebnisse sind im Endeffekt auf den Menschen übertragbar aus der Grundlagenforschung.
Von allen Tieren?
Ja, die haben halt in bestimmten Zeiträumen haben die halt Studien sich angeschaut und haben geschaut, wie viel Nutzen haben die nach 10 Jahren oder nach 17 Jahren oder sowas haben die für den Menschen gebracht und haben dann eben rausgefunden, dass das halt dann weit unter 1% liegt. Und dann ist eben die Frage, rechtfertigt das dann die Versuche an den Affen oder auch an anderen Tieren, wenn der Gewinn für den Menschen bei weit unter 1% liegt? Und die Frage ist ja noch, geht ja noch weiter. Wenn wir jetzt andere Methoden nehmen würden, hätten wir dann nicht bessere Erkenntnisgewinne. Weil die Frage ist doch, zu Zeiten von Computersimulation, von ganz, ganz hoch fein messenden, bildgebenden Verfahren, oder aber Multiorganchips oder Organoiden, dass das innovative moderne sind mit innovative moderne Methoden. Was haben wir davon, wenn wir dann hinterher wissen, wie das Gehirn vom Affen funktioniert? Also das erschließt sich mir nicht. Es gibt in Magdeburg gab es ein Projekt, Study Forest Projekt. Da wurden Menschen, also Probanden, die haben sich den Film Forrest Gump angeguckt und gleichzeitig waren sie in einem MRT. Und dann wurde halt hinterher geschaut, an welchen Stellen des Films welche Areale im Gehirn stimuliert wurden von den Probanden. Und davon kann man ja viel, viel besser irgendwelche Ergebnisse rausziehen, als wenn man dann Affen irgendwelche Punkte auf dem Bildschirm antippen lässt oder sowas. Also, oder die sollen halt Punkte verfolgen, wenn sie auf den Bildschirm starren.
Widerspricht dann eigentlich die Grundlagenforschung anhand von Tierversuchen nicht generell dem Gesetz? Weil im Tierschutzgesetz steht ja, dass ein Tier nicht unnötig leiden darf und das mit dem Nutzen, mit dem möglichen Nutzen aufgewogen werden muss. Aber wenn eben unter 1% der in Tierversuchen verbrauchten Tiere in der Grundlagenforschung überhaupt irgendeinen Effekt für die Menschen bringen, müsste man das eigentlich sowieso verbieten.
Ja, aber die Forscherfreiheit ist im Grundgesetz verankert. Die Forschungsfreiheit und auch, die Neugier des Forschers ist halt im Grundgesetz verankert und das wird dann eben über das Wohl des Tieres gestellt.
Ja, gut, aber im Grunde ist das Tierschutzgesetz dann eigentlich gar nie gültig, ne? Weil man kann ja immer mit der Forscherneugier argumentieren.
Richtig.
Ich hätte noch eine Frage zu den Hirnschrittmachern. Immer wenn man über diese Tierversuche hier in Tübingen spricht, dann hört man immer, dass Herr Logothetis aufgrund seiner Forschung an den Affen Operationstechniken herausgefunden hat, die dazu beigetragen haben, dass man Hirnschrittmacher auch bei Menschen einsetzen kann. Das bedeutet ja, es gab einen medizinischen Nutzen. Stimmt das?
Also die Geschichte der Hirnschrittmacher, die beginnt viel, viel weiter vorne. Also diese Versuche an den Affen, die sind in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen worden mit einem Modell, wo Affen halt mit Rauschgift versehen wurden und dann haben sie Symptome gezeigt, die denen von Parkinson ähnlich waren und anhand dessen wurden dann diese Versuche dann begonnen. Aber die Historie von den Hirnschrittmachern, die beginnt schon Ende des 19. Jahrhunderts. Da haben verschiedene Wissenschaftler schon Versuche oder Untersuchungen an Menschen gemacht, was jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter ist. Also ne, wir sind nicht für Menschenversuche, aber das hat es halt in der Geschichte gegeben. Und da sind dann eben auch die Vorläufer der heutigen tiefen Hirnstimulation oder der Hirnschrittmacher schon entdeckt worden oder entwickelt worden und auch weiterentwickelt worden. Also bis weit ins 1960 gab es dann die erste Tiefenhirnstimulation. Also
das bedeutet, das Verfahren ist eigentlich schon sehr alt und Herr Logothetis ist nicht unbedingt der Erfinder dieser Operationstechnik.
Nein, ist er nicht. Er fing erst 20 Jahre oder das mit den Affenversuchen rund um die Hirnstimulation fing erst in den 80er Jahren an. Also 20 Jahre ungefähr später als der ganze andere Beginn, ja.
Diesem Nutzen der Versuche steht ja dann eben auch die Belastung der Tiere gegenüber, von der die EU-Kommission ja offenbar sagt, es sei nur eine mittlere Belastung. Können Sie was dazu sagen, wie sehr die Tiere belastet werden oder was ist eigentlich die Belastung für die Tiere in diesen Versuchen, die Sie kritisch sehen?
Also zum einen, also ich meine, das sind Wildtiere, die sind sollten eigentlich in der freien Natur in Sozialverbänden leben. Die Tierexperimentatoren sagen zwar, dass sie auch dort in Gruppen leben, stimmt dann meistens für die Tiere, die in der Zucht verwendet werden, aber die in den Versuchen sind, werden dann doch meist einzeln gehalten. Das heißt halt, die Haltung an sich schon mal in Käfigen, also schon alleine um eben aus Hygiene Geschichten heraus, muss das ja sehr gut zu säubern sein. Deswegen sind das dann irgendwelche Drahtkäfige. Dann werden sie rund um die Versuche, gibt es ja diese Geschichte, das wird auch von den Forschern selber bestätigt, dass sie dann weniger Flüssigkeit bekommen, damit sie halt im Endeffekt hinterher während der Versuche mit Flüssigkeit belohnt werden, damit sie halt mitarbeiten. Und diese Sachen sind schon mal ganz, ganz grauenhaft. Und die Operation, wenn dann der Schädel geöffnet wird und diese Elektroden eingesetzt werden, hinter die Wundschmerzen, die dann entstehen, die Sache mit diesem Primatenstuhl, wo sie drin sitzen und sogar befestigt werden bei vollem Bewusstsein, also den Kopf nicht mehr bewegen können, sondern der wird halt mit einer Schraube befestigt. Und dann sollen sie Aufgaben erledigen. Angeblich machen sie das ja freiwillig, aber ich meine, gut, die haben natürlich, teilweise haben sie Langeweile, deswegen machen sie vielleicht mit, dann haben sie Durst. Es sind ja verschiedene Dinge, die sie dazu bringen, das zu machen. Sie würden das freiwillig niemals tun. Also insofern sind das verschiedene Dinge, die da einfach alle gemeinsam oder alle einzeln erstmal grausam sind und in der Gesamtzahl noch viel, viel mehr grausam.
Und wissen Sie denn, wofür die Experimentatoren vom Max-Planck-Institut genau den Strafbefehl erhalten haben? Also es gab ja wohl drei Mitarbeiter vom Max-Planck-Institut, die dafür einen Strafbefehl erhalten haben, dass sie Tiere unnötig und absichtlich haben leiden lassen. Wissen Sie da was Konkreteres?
Ja, da geht es ja vor allen Dingen um diesen Affen Stella, der halt sehr, der halbseitig dann gelähmt war und sich übergeben hat, also Übelkeit, Schwindelgefühl hatte und sowas. Und der ist eben unter anderem, da gab es glaube ich noch einen anderen Affen, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber dieser vor allen Dingen um Stella geht es, die halt sehr, sehr lange leiden musste. Also ich glaube 4 Tage länger als eigentlich hätte sein sollen. Also darum geht es halt. Das ist ja das, was damals ein Undercover-Pfleger von Soko Tierschutz herausgefunden hat und auch gefilmt hat. Dokumentiert hat 2014, ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Verbleib der Affen nach den Versuchen. Ich habe gelesen, dass jetzt in dieser Zeit am Max-Planck-Institut allein unter Herrn Logothetis 41 Affen zu Tode kamen. Werden die denn dann nach den Versuchen irgendwann getötet? Oder wie wird da üblicherweise verfahren? Also lässt man die nicht in den Zoo oder so frei?
Nee, nein. Also es gibt dann, die meisten Affen werden dann irgendwann, nachdem sie mehrfach in verschiedenen Versuchen benutzt wurden, in Anführungsstrichen, werden getötet, weil man dann eben noch Veränderungen am Gehirn oder an irgendwelchen anderen Organen halt nachvollziehen möchte. Wenn sie nicht getötet werden, also gerade Affen sind in Anführungsstrichen sehr, sehr wertvoll für die Tierversuche, weil sie schwierig zu beschaffen sind und auch schwieriger zu halten sind. Deswegen werden die ganz, ganz häufig in Versuchen eingesetzt und auch untereinander ausgetauscht. Das heißt, wenn die dann jetzt zum Beispiel im Falle von Tübingen ist es so, dass die Affen, diese 5 Affen, die überhaupt dann noch überlebt haben, dass die weitergereicht wurden. Also wir wissen von 2 Affen, die nach Belgien gegangen sind, an die Universität dort. Das waren aber auch die einzigen, die aufgrund einer Nachfrage, die das zugegeben haben, also die einzige Einrichtung. Also die sind definitiv weiter in den nächsten Versuch reingerutscht, diese Affen. Und die anderen 3, das wissen wir nicht, aber nur deswegen nicht, weil die neuen Besitzer in Anführungsstrichen nicht keine Auskunft geben wollten und weil zum Wohle dieser neuen Städte, damit die dann eben nicht irgendwie von den bösen Tierschützern bedroht wird, wurde das auch nicht öffentlich gemacht, wo die hingegangen sind. Aber wenn man schon nicht sagt, dass die bei einem gelandet sind, dann kann man davon ausgehen, dass es kein Zoo oder keine Auffangstation oder sonstiges sein wird.
Das bedeutet, es gibt für die Affen in diesen Versuchen kein Entkommen. Also entweder
Nein, Nein, im Endeffekt, also ich meine, ne, dass in Tübingen dann die Affenforschung beendet wurde, hat für die Affen selber keine Relevanz gehabt, weil entweder wurden sie getötet oder sie sind halt weitergereicht worden, ja.
Wie kann man denn jetzt als Einzelner, wenn man das hört, wie kann man dagegen vorgehen oder seine Stimme erheben? Oder gibt es überhaupt irgendeine Hoffnung, wenn ja auch die rechtliche Umsetzung des Tierschutzgesetzes ja eigentlich permanent scheitert? Kann man denn da als Einzelner überhaupt irgendwas machen?
Doch, man kann schon als Einzelner zum einen sich informieren, andere informieren, und man kann, im Endeffekt geht es ja wirklich um Gesetze, um Politik, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben schaut, dass man zum einen mit lokalen Politikern spricht, dass man die davon von seinem Wissen überzeugt und dass im Endeffekt man auch über sein Wahlverhalten da einen Einfluss drauf hat. Also wir machen immer rund um Wahlen, sei es auf Landesebene oder Bundesebene oder jetzt auf Europaebene, machen wir immer vorher Umfragen und schauen halt, wie stehen die einzelnen Parteien zum Thema Tierversuch. Da kann man sich ja dann auch ein Bild draus machen.
Also das bedeutet, man hat die Möglichkeit, zumindest.
Man hat die Möglichkeit, ja, weil im Endeffekt, wir sind eine Demokratie und wir Bürger entscheiden, wer dort oben sitzt und wer die Gesetze macht. Also insofern haben wir die Möglichkeit, natürlich in Anführungsstrichen nicht jeder Einzelne, aber wenn natürlich jeder Einzelne sagt, naja, ich kann ja sowieso nichts machen, ja gut, dann kann man auch nichts machen. Aber wenn jeder Einzelne dann doch versucht, was zu machen, als große Demokratie haben wir dann doch die Möglichkeit, ja.
Dann nehmen wir das mal als wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Neumann von Ärzte gegen Tierversuche, für dieses spontane Interview, und Ihnen und Ihrer Arbeit noch alles Gute. Vielen Dank.
Ja, danke schön auch und Ihnen einen schönen Tag.
Dankeschön.
Tschüss.